Herzlich willkommen zum SBB-Podcast. Mein Name ist Daniela Mietke. Im SBB-Podcast sprechen wir über berufliche Bildung und Digitalisierung. Heute habe ich zu Gast Alexander Tietz, ist Mitarbeiter bei der SBB-Kompetenz und wir haben uns vorgenommen, das Thema lebenslanges Lernen. Da gibt es ganz viele Details, sich anzuschauen und ich bin sehr gespannt, worüber wir alle sprechen werden. Herzlich willkommen, Alexander.
Hallo Daniela, vielen Dank für die Gelegenheit.
Erzähl mal, was ist für dich lebenslanges Lernen und warum interessierst du dich für das Thema?
Naja, weil es ja auch mein eigenes Leben betrifft und dieses lebenslange Lernen, das ist jetzt vielleicht noch nicht so in aller Munde, aber Lernen oder Leben ist Lernen, ob wir wollen oder nicht. Wir lernen sowieso das Leben lang und idealerweise beschäftigt man sich freiwillig damit, denn dann ist es meistens ein angenehmerer, fröhlicherer Weg als oder kann es ein angenehmer, fröhlicherer Weg sein, als wenn wir, wollen wir sagen, vom Universum mit einem zunächst liebevollen, aber immer größer werdenden Knüppel darauf hingewiesen werden, dass wir lernen sollen, wie wir uns im Leben zu verhalten haben.
Das heißt, es ist so eine Haltungsfrage, man ist nie fertig, es geht immer weiter. Und ich glaube, es ist aber auch im Zusammenhang mit Bildung ganz bewusst etwas, was man nach vorne setzen kann, so als Ziellinie, oder wie würdest du das beschreiben?
Ja, auf alle Fälle. Also wir sehen ja, die Welt dreht sich immer schneller, Lernprozesse verändern sich auch und wenn wir das eben bedenken, schon aus unserer Sicht, als kleines Beispiel, vor 20 oder 30 Jahren vielleicht, noch 40 Jahren, hatten wir den Walkman und dachten, das ist das von Sony, den Walkman, den man in die Tasche stecken konnte, den Kassettenrekorder, und dachten, das ist wohl das Nonplusultra der Technik auf dieser Welt, weil wir vorher ein dickes Tonband durch die Gegend geschleppt haben. Heute denken wir, sag mal, kann das Handy vielleicht noch ein bisschen kleiner werden und noch mehr leisten? Oder bauen wir es ganz in die Brille ein, dass wir gar kein Handy mehr in der Hand haben brauchen oder sowas? Also die Welt verändert sich zunehmend schneller und wenn wir uns darin zurechtfinden wollen, empfiehlt es sich eben immer, sich auch um ein Lernen in dem Rahmen zu bemühen.
Diesen Aspekt, den du gerade genannt hast, finde ich natürlich besonders interessant. Wir müssen ja quasi permanent neue Technik uns aneignen, den Umgang damit erlernen und wir wissen nicht, was wir in 5 Jahren für Techniken haben werden. Vermutlich Themen, von denen wir jetzt noch nicht wissen, was das dann sein wird.
Genau, also wir lernen in jedem Falle immer, aber ich sage auch, wir lernen mit allen Sinnen lernen oder mit allen Sinnen lernen ist wichtig, weil nur ein formales Lernen, was viele von uns kennen, ist auch nicht ausreichend. Also es gibt unheimlich viel zu lernen, auch auf vermeintlich unkonventionellem Wege.
Bevor wir jetzt weiter auch Themen so in die Tiefe anschauen, erzähl doch mal deinen eigenen Lernweg. Ich weiß, du bist Außenhandels- und Schifffahrtskaufmann, aber du hast sehr viele Stationen in deinem Leben hinter dich gebracht. Vielleicht kannst du uns grob mal so eine Lernschritte erzählen.
Also mein einziges von den Eltern vorgegebenes Ziel war, du machst Abitur. Danach kam das Vakuum. Ich bin am letzten Tag hingelatscht zur Uni. Das einzige Fach, wo man sich direkt eintragen konnte, war Volkswirtschaftslehre. Das war schnell abgehakt, war nichts für mich. Und dann bin ich in eine Lehre gegangen und habe mich dann, das war ein recht großes, weltbedeutendes Getreide- und Futtermittelgeschäft. Welthandel, kann man sagen, war sehr interessant, aber nicht wirklich mein Ding. Und dann habe ich anschließend, weil ich ins Ausland wollte unbedingt, habe ich danach gesucht und habe dann Firmen gewechselt und habe letztendlich eine fröhliche Odyssee, sage ich mal, durch diverse Branchen in circa 15 Jahren, Schuhhandel, Verpackungshandel, internationaler Elektronikhandel, Vertriebsleiter eines Medienverlages und nachher geschäftsführender Gesellschafter für eine italienische Möbelvertretung bis Mitte der 90er Jahre, und dann habe ich beschlossen, das kannst du zwar alles sehr gut verkaufen und managen und so, aber es macht dir nicht wirklich Freude. Was dir im Wesentlichen Freude macht, sind die Menschen. Also geh doch direkt und arbeite mit den Menschen, und das habe ich dann Mitte der 90er Jahre für mich entschieden, und seitdem bin ich sozusagen auf der Suche nach, oder ich entwickle mich als Life-Coach. Hoffe ich jedenfalls, dass ich mich entwickle.
Okay. Life-Coach, ein Life-Coach, also Lebenscoach? Wie würdest du Life-Coach definieren?
Ja, also das fängt natürlich oftmals für viele Leute mit dem Beruf an, weil der Beruf ein wichtiger Teil ist für die Menschen, der ihnen sozusagen den letzten Freiraum in ihrem Leben, den sie haben, mehr oder weniger, ist natürlich immer ein Einzelfall, finanziert. Deswegen machen viele das im Beruf fest, aber der Beruf ist im Endeffekt ein Teil des Lebens. Das Leben ist die größere Dimension. Deswegen betrachte ich mich eben nicht nur als Jobcoach oder als auch mal als Business Coach, sondern das Leben ist eben mehr als Business, Job, Hobby oder irgendwas. Es ist ein komplexer Apparat. Ne?
Du hattest mir in unserem Vorgespräch erzählt, dass dich der kategorische Imperativ von Immanuel Kant leitet. Vielleicht kannst du unseren Hörern den einfach nochmal erläutern. Was ist das genau und warum findest du das interessant?
Also ich bin damit auch konfrontiert worden im Philosophieunterricht damals am Gymnasium, dem ich auch nur gefolgt bin, weil die Philosophielehrerin gut aussah und das Parfum Charlie von Revlon hatte. Aber da hat es für mich die wesentliche ungeahnte Erkenntnis gegeben, dass eben diesen kategorischen Imperativ von Immanuel Kant, einem bedeutenden, würde ich sagen, deutschen Philosophen, dessen Basis eben lautet, also handle so, dass die Maxime deines Willens jederzeit und zugleich auch als Prinzip einer allgemeinen Gesetzgebung gelten können. Und da habe ich also erstmal drauf rumgekaut, weil ich aus einem eher ego-gesteuerten Leben kam. Und da ist mir zum ersten Mal bewusst geworden, ja, es geht nicht nur um dich, sondern Freiheit hat ihre Grenzen. Und ich muss, wenn ich mich selber entwickeln möchte oder frei leben möchte, muss ich das auch anderen zubilligen, so weit eben wir und mit in Kontakt mit anderen kommen. Weil sonst ist die Welt ein Haufen von chaotischen Existenzialisten, sagen wir mal so.
Ja, und du hattest auch eine bürgerliche Kurzform für den kategorischen Imperativ, ja. So hast du es ausgedrückt.
Genau, was so ein typischer Poesiealbumspruch, was du nicht willst, dass man dir tut, das fügt auch keinem anderen zu. Das ist so ein bisschen, zwar eher passiver gedacht, so, aber das bildet eigentlich grundsätzlich das Gleiche ab. So, ne? Das ist ganz wichtig, eben zu gucken, ich bin hier nicht allein auf dieser Welt. Mhm. Es gibt andere Menschen, die natürlich auch gewisserweise einen Drang nach Freiheit und nach Bedürfnisbefriedigung und Entfaltung haben. Und wir können unsere Freiheit eben nur so weit ausleben in einer gesunden Gesellschaft, sage ich mal, wie wir auch anderen das Recht zubilligen, dass wir uns selber zubilligen.
Ich springe jetzt mal wieder zu dem Thema lebenslanges Lernen. Und ich blätter mal.
Jo.
Ich habe ein ganz schlaues Buch mitgebracht, das ist gerade frisch erschienen. Das heißt Zukunftsrepublik und das ist im Campus Verlag erschienen. Dort sind 80 Vorausdenkerinnen, die in das Jahr 2030 springen und unglaublich viele Impulse setzen. Ich kann das Buch nur sehr empfehlen. Und ich hatte mir natürlich in Vorbereitung unseres Podcasts auch dort einige der Artikel durchgelesen und mich inspirieren lassen in Richtung, was ist eigentlich Lernen in der Zukunft? Es geht um Individualisierung, Flexibilisierung. Was braucht man eigentlich für die Zukunft? Braucht man immer noch so viele Hard Skills oder geht es in Zukunft mehr um Soft Skills?
Also die Hard Skills sind natürlich auch Bestandteil jeder Sache. Also wenn zum Beispiel, wenn wir einen Tischler nehmen, einen Handwerker, der, sagen wir mal, methodische und fachliche Kompetenzen und soziale Kompetenzen hat. Also wichtig ist, kann er überhaupt einen Stuhl bauen? Braucht er dafür einen Wald? Und dann ist aber auch eine wichtige Komponente für ihn, kann er mit anderen Menschen darüber sprechen? Kann er diesen Stuhl auch verkaufen oder anbieten oder irgendwas? Und insofern diese sogenannten Softs, also methodische und fachliche Kompetenzen, würde ich hier als die Hard Skills betrachten, die man eben auch erlernen kann oder auch erlernen muss von Menschen, die sich damit beschäftigt haben. Diese Soft Skills aber oder die sozialen Kompetenzen, man kann auch sagen, vielleicht der IQ, das sind eher die Hard Skills, und der EQ, der emotionale Quotient, sind eher die Soft Skills. Diese Soft Skills sind natürlich sehr wichtig, wenn man sich in der Gesellschaft zurechtfinden will. Und diese Soft Skills sind aber auch gleichzeitig die Fertigkeiten oder Fähigkeiten, die am schwersten sagen wir mal, anzutrainieren sind oder zu erlernen sind, wenn man nicht in das Glück einer, ich sage mal, guten Primärsozialisation gehabt hat. Was das ist, müsste ich weiter ausholen, aber soll ich das oder?
Ja, gerne. Also das ist ja schon so, dass es Sinn macht, da auf den verschiedenen Begriffen ein bisschen länger so drauf rumzukauen und sie so mehrmals so zu beleuchten. Also gerne, sag noch was dazu.
Ja, also ich sehe das ja aus meiner Arbeit als Coach. Das ist also, wie gesagt, Soft Skills nachzuschulen ist das Schwerste, aber oftmals das Wichtigste. Und wenn man das nicht irgendwo selber ein bisschen erlebt hat, dann ist es auch schwer, das überhaupt zu unterrichten. Also ich zum Beispiel bezeichne mich mal ganz frech als eines von vier geliebten Kindern ihrer Eltern. Meine Eltern haben vielleicht nicht alles richtig gemacht, aber sie haben uns sehr viele Möglichkeiten gegeben, und also uns selbst zu entfalten, uns auch mal wieder dahin gestoßen in die Richtung, dass wir darüber nachdenken, zumindest nicht getrieben, aber mit Aufmerksamkeit. Und so konnte ich ein sehr freies und selbstbestimmtes Leben führen. Das haben viele leider nicht so erlebt, weil sie recht früh in Schranken gewiesen werden, in welchen Phasen auch immer ihrer Sozialisation. Und viele Menschen werden kleiner gemacht. Also wir kommen unbefangen auf die Welt, sind eigentlich Allround-Talente. Und dann, je nachdem, wie sich unser Leben entwickelt, werden wir teilweise leider eben auch oftmals kleiner gemacht oder klein gehalten. Und andere können sich eben frei entwickeln und werden auch sehr gefördert in ihrer Entwicklung. Mhm.
Okay, also das volle Potenzial auszuschöpfen, das man eigentlich auch hätte, das Glück hat nicht jede oder jeder, ne?
Also jedenfalls hoffentlich, dann irgendwann mal an einer Stelle des Lebens kommt die Chance, aber es gibt leider eben auch sehr viele ungeliebte Kinder auf dieser Erde, und es werden auch immer mehr, einfach deswegen, weil die Weltbevölkerung wächst, und diesen Menschen bisschen, ich sag mal, liebevoll auf die Sprünge zu helfen, das sehe ich auch in meiner Aufgabe oder Funktion als Life-Coach.
Mhm. Okay. Ich weiß, dass du auch gerne mit Humor arbeitest, dass es dir wichtig ist, dass die Arbeit, die du machst, nicht so trocken ist, dass du gerne in eine sehr angenehme Stimmung auch und humorvoll mit deinen Klientinnen arbeitest. Ist so, oder?
Aus meiner Sicht ja. Ob mein Humor immer jeder versteht, ist die zweite Frage. Aber ich versuche das natürlich so zu machen, dass ich jetzt, ich will ja niemanden hart treffen oder verletzen. Mhm. Aber ich finde, das ist wichtig, dass man, eine angenehme und idealerweise auch humorvolle oder positiv gestimmte Situation formt, weil sich die Menschen das dann auch besser dran erinnern. Wenn sie irgendwas mit Freude aufnehmen, dann sitzt das irgendwie tiefer. Das ist bei den Menschen zum Glück so. Ne? Mhm. Als wenn ich jetzt jemanden verprelle oder erstmal mit Ängsten vollstopfe, was alles nicht geht. Was alles nicht geht, werden die Menschen in ihrem Leben sowieso noch entdecken. Aber was geht? Davon haben eben auch viele keine unbedingte Perspektive, weil sie ihnen nie vermittelt worden ist.
Okay, ich gehe wieder mal auf mein schlaues Buch und ich will einmal etwas zitieren daraus. Und zwar geht es hier um Fähigkeiten, die alle 5 Jahre im Weltwirtschaftsforum formuliert werden. Die 10 wichtigsten Fähigkeiten, die Menschen in der 4. industriellen Revolution zum Erfolg führen. Und dort wird an erster Stelle genannt, die Kompetenz, komplexe Probleme zu lösen. Magst du das erläutern?
Ja, also aus meiner Sicht ist es eben so, wir haben natürlich ganz viele Fachleute und damit aber auch Fachidioten, in Anführungsstrichen und liebevoll gesprochen. Also diese komplexe Vorgänge zu erkennen, zu analysieren und zu behandeln, das wird immer schwerer, weil wir haben jahrzehntelang in unserer Gesellschaft versucht, Fachleute auszubilden. Das tun wir auch heute noch vielfach. Aber ich sag mal, Generalisten, Allround-Talente, also die mit dem etwas Blick von oben, Multitalente oder Multitasking-fähige Menschen, das ist die Minderheit, aber die Vorgänge werden eben in einer immer komplexer werdenden Welt auch immer komplexer. Pardon. Mhm. Und deswegen brauchen wir einfach mehr Menschen, die eine sehr umfassende, fachübergreifende oder einzelthemenübergreifende Ausbildung bekommen, um diese komplexen Vorgänge, die mittlerweile die gesamte Biosphäre Erde betreffen, mindestens in einigen Entscheidungen, diese Dinge überblicken und sinnvoll entscheiden zu können.
Mhm. An zweiter Stelle wird genannt kritisches Denken und an dritter Stelle Kreativität. Also auch nochmal 2 wichtige Themenfelder. Magst du auch das erläutern?
Ja, also kritisches Denken, ganz wichtig. Wir sind da mittendrin in so einer Phase, wo kritisches Denken, ja, nicht einfacher wird, wenn man es laut ausspricht. Also eine Streitkultur, sage ich mal, wie wir sie lange Zeit hatten, diese Streitkultur vermonoisiert sich fast ein bisschen in letzter Zeit. Also dass man anderen auch eine Meinung zubilligt und eine gewisse Intelligenz zubilligt und andere Menschen ausreden lässt und in einen Dialog mit Menschen, auch in einen selbstkritischen Dialog mit Menschen kommt. Das ist sehr wichtig, dass man andere Meinungen zulässt. Im Augenblick sind wir aber gerade nicht so besonders stark darin. Und die Kreativität ist natürlich etwas, was eben aus einem Menschen herauskommt. Das setzt ein bisschen da an, über das, was wir vorher gesprochen haben, Menschen zu erlauben, in ihrer Entwicklung wenig Grenzen zu sehen, dass sie aus sich selbst herausschöpfen können. Es gibt natürlich allgemeinbildende Dinge, die sind wichtig, um sich im Leben zurechtzufinden, aber einfach Kreativität zulassen in jeder Altersstufe und bei Menschen, das ist auch eine sehr wichtige Dinge, weil das ist, diese Fenster sind irgendwann nachher auch, na, nicht ganz geschlossen, aber es wird immer schwieriger, diese Soft Skills, das ist ja auch Kreativität, auch ein Aspekt davon, diese Soft Skills inklusive Kreativität nachher nachzuschulen.
Ja, und es hat der Begriff Schulen ist vielleicht nicht ganz passend. Es geht ja oft auf Entwicklungsräume schaffen, ne?
Genau. Schulen, das ist eben, ja, das Firmen versuchen das eben immer auch zu schulen. Also immer Verkäuferschulung, wenn man aus einer Schnecke einen Rennwagen machen will oder aus einem Techniker einen Verkäufer. Das ist jahrzehntelang versucht worden und dann auch mit irgendwelchen fragwürdigen ISENC-IQ-Tests oder sowas. Das ist nicht mehr zeitgemäß.
Okay. Den ISENC-IQ-Test, kannst du dazu was sagen?
den habe ich selber teilweise früher aus Zeitmangel wenn ich die Schüler ärgern wollte. Das sind natürlich auch, das sind Hard Skills oder mehr so IQ-Dinge eben, also das sind ja rationale Qualitäten, die auch wichtig sind, aber die sind nicht nur wichtig. Und lange Zeit wurden quasi nur nach diesen IQ-Tests wurde beurteilt. Und dann ist dann eben irgendwann mal dieser emotionale Quotient quasi dazugekommen. Mhm. Und diese IQ-Tests bilden alleine nicht die Qualität eines Menschen ab.
Mhm, das stimmt.
Sind aber jahrzehntelang gnadenlos durchgezogen worden.
Ja, erschreckend, ne?
Ja.
Wenn man jetzt mal so eine Zukunftsschule sich anschaut, was wäre so eine Traumschule, die den Menschen in seiner Komplexität entsprechend gut fördern kann? Was hättest du da für Visionen?
Naja, also die Gesellschaft ist ja vielschichtig, von ganz jung bis ganz alt. Der ganz alte Teil nimmt zu. Und wir müssen eben meiner Ansicht nach so ein Mehrgenerationen-Denken schaffen. Einmal sind die jungen Leute sind natürlich viel affiner mit neuen Technologien. Also quasi intuitiv bedienen sie die, wo unser einer sich schon ein bisschen umstellen muss. Aber beide Seiten haben was zu nehmen, zu lernen und beide Seiten haben was zu geben. Wir haben ja so einen Jugendwahn, ein bisschen auch in der Gesellschaft, aber es gibt eben also Leute, die schon ihr Leben ein bisschen länger gelebt haben. Einer der wenigen Vorteile des Alterns, mehr Lebenserfahrung. Was nicht heißt, dass auch junge Menschen mehr Lebenserfahrung teilweise haben können als ältere. Aber grundsätzlich in der Masse ist es schon so, dass jeder seine Berechtigung und jeder sein Wissen hat. Und man müsste dort eigentlich noch viel mehr in Austausch gehen. Mhm. Also Räume schaffen, wo jung und alt sich einfach mehr austauschen können, alle voneinander lernen können. Und generell, ich kann das ja auch nur für mich sagen, ich muss ungefähr ein Drittel meiner Arbeitszeit, eigentlich noch mehr, aber versuche ich mindestens aufzuwenden, um mich selber auch fortzubilden, weil die Dinge sich eben schnell verändern. Es gibt, und das ist also sowohl junge Leute können und müssen auch von Älteren lernen, aber auch vielen Bereichen können und müssen auch Ältere von Jüngeren lernen. Und das trifft sich dann irgendwo in der Mitte.
Wir haben ja nun das Jahr 2021. Im letzten Jahr hatten wir alle rasante Lernfelder öffnen müssen. Wir haben alle gelernt, digital zu arbeiten, zu kommunizieren und enorme Lernschritte auch gemacht. Wie würdest du es sehen? Hast du das auch so erlebt?
Ja, also das setzt wieder ein bisschen davor an, was wir ganz zu Anfang sagten. Also wir lernen in jedem Fall, ob wir wollen oder nicht. Wer sich dagegen stellt zu lernen, auch wenn man nicht immer alles gleich sofort akzeptieren muss, aber man muss sich zumindest mit den gegebenen Realitäten abfinden und idealerweise sie auch beherrschen, dann können wir sie vielleicht, wenn wir sie nicht als gut empfinden, noch ändern. Aber sich gegen etwas zu stellen, bringt gar nichts, weil die Zeit sich einfach ändert und nichts ist so beständig wie der Wandel. Also ist es immer sinnvoll, sich neuen Dingen aufzuschließen und zumindest damit zu beschäftigen. Ob wir immer diese sofortige gleiche Lerngeschwindigkeit haben, wie Leute, die sich damit auskennen, also in einer anderen Generation zum Beispiel, ist eine andere Frage. Aber sich damit zu beschäftigen, das ist extrem wichtig.
Mhm. Ich lese hier auch noch mal ein Zitat einer Schule vor, und zwar der Chaos Pilot Business School in Dänemark. Und die hat den Slogan, wir wollen nicht die beste Schule in der Welt sein, wir wollen die beste Schule für die Welt sein. Kannst du gerne kommentieren?
Also Dänemark ist ja unser nördlicher Nachbar. Die Skandinavier sind da sehr schlau generell. Diese Schule kenne ich jetzt nicht persönlich, aber die Skandinavier bieten zum Beispiel Studenten, Inlands- und Auslandsstudenten, sehr gute Konditionen, um dort an den Universitäten oder auch an Schulen zu lernen. Es gibt sogar so eine Art, also nicht Arbeitslosengeld, sondern Studentengeld. Wenn man arbeitet, kriegt man noch mehr. Also die wissen, sie müssen sich unbedingt Wissen ins Land holen und im eigenen Land Wissen kreieren, weil das sind die Menschen nachher, die auch im Zweifelsfalle Geld verdienen und Steuern zahlen, um den Staat zu erhalten. Mhm. Und da sind die Skandinavier, die nun deutlich weniger dicht bevölkert sind als Deutschland, sind da, würde ich sagen, die, nicht nur die Dänen, eigentlich alle, das haben wir schon im Schulwesen gemerkt, in einem allgemeinbildenden Schulwesen, sind da recht weit vorne und sehr gut aufgestellt, was die Konditionen anbelangt, sind immer im Wissensfragen ganz weit vorne mit dabei. Genau wie die Schweizer, auch ein kleines Land. Aber Schweizer sind immer noch, glaube ich, im Innovativ-Barometer sozusagen mit an erster Stelle in der Welt.
Mhm. Nun arbeiten wir ja hier gemeinsam in der Erwachsenenbildung. Die Menschen, die zu uns kommen, sind eher 18, aber noch mehr 25 plus, bis circa 60 Jahre. Das heißt, die haben alle in der Regel schon einen Lern- und Arbeitsweg hinter sich gebracht. Und wir motivieren die jetzt hier bei uns, trotzdem wieder neue Sachen zu erlernen und sich auf einen neuen Weg zu begeben. Mhm. Wie erlebst du das? Ist das sehr aufwendig? Wie kommt man an die Menschen ran? Wie bringt man sie dazu?
Also ich habe immer schon gesagt, die letzten 15 Jahre, wo ich bei Bildungsträgern gearbeitet habe, ich brauche gar nicht mehr zu verreisen. Die Welt kommt zu mir. Wunderbar. Ich lerne Kulturen von überall her kennen, die ich hier kennenlerne. Und dann auch eine für die Leute, Atmosphäre, wo sie auch ein bisschen aufgedreht sind, wo sie also mitteilungsbedürftig sind, wo sie neue, für sie in einer für sie neuen Welt agieren müssen. Und insofern noch sozusagen neue Besen kehren gut. Dass wir unheimlich viel von diesen Leuten lernen können, dass ich plötzlich mit Menschen konfrontiert bin, die zwar seit 5 Jahren oder teilweise auch seit 10 Jahren in Deutschland sind, aber noch nicht gearbeitet haben hier, aber vorher vielleicht eine, aus unserer Sicht, Karriere, 10, 15 Jahre Kuhhirte in Westafrika gewesen sind, im elterlichen Betrieb. Da finden wir noch nicht mal Vokabeln für, um das ähnlich zu beschreiben, weil wir das alles ganz anders sehen. Mhm. Aber diese Leute bringen auch ein Wissen mit und eine Qualität mit. Und wir müssen eben versuchen, das irgendwie miteinander in Einklang zu bringen. Ne? Mhm. Weil diese Leute fühlen sich oft hier, oh Gott, ich kann gar nichts, weil ich in einer ganz anderen Gesellschaft gelandet bin. Aber da sind Qualitäten und es gibt auch ganz viele übertragbare Fähigkeiten.
Mhm. Wenn wir jetzt einmal so einen ganz weiten Blick 2030. Was wäre deine Traumvorstellung einer Arbeits- und Lernwelt im Jahr 2030?
Ja, also ich hatte mal eine Stiftung, die habe ich in Amerika gegründet, habe ich aber wieder eingestellt, weil ich noch nicht so weit war. Das sollte ein Gemeinschaftswohnprojekt sein, verschiedene Altersgruppen, und eigentlich soll das Menschen fördern, die Talent haben, aber kein Geld. Weil Wissen kostet eben bei uns immer viel Geld, leider, auch im Sozialstaat wird es immer mehr. Ein gemeinsames Anwesen zu schaffen, das wäre mein Wunsch, wo eben Menschen, die vielleicht beruflich schon alles geschafft haben in ihrem Leben, Ältere sich einbringen können, ihre Erfahrung vermitteln und dass man dann gleichzeitig auf der anderen Seite Leute sucht, die das Potenzial haben, aber nicht die Möglichkeiten, also Schüler sozusagen, junges Klientel sucht, die das Potenzial haben, aber keine finanziellen Möglichkeiten gehabt haben und dass die dann sozusagen in einer, na, wie in so einem, ich will nicht sagen Kloster, aber wie in einer, es gibt ja ein Mehrgenerationenhaus, diesen Gedanke gibt es ja schon in einem, ich würde es auch fast Spiritual Village nennen. Es kann ja auch ein ganzes Dorf sein, in Italien verkaufen sie ganze Dörfer, wo sich diese Gruppen eben treffen können, voneinander profitieren, aber auch mit einem Ziel, wieder angelehnt am kategorischen Imperativ von Kant, in einer, ich sag mal, philosophischen, humanen Qualität zu denken und zu arbeiten und dann eben auch genau diese, die du aus deinem Zukunftsrepublik-Buch dort eben zitiert hast, diese doch deutlich, ich sag mal, mehr generalistisch und in einem größeren Volumen Denken und Handelnden zu schaffen versucht. Weil die Welt ist nicht so, wie sie ist, weil sie vom Himmel gefallen ist. Die Welt, so wie sie ist, ist das Ergebnis des Bewusstseins der Menschen, die sie gestalten.
Ich habe dich ja auf LinkedIn auch quasi aufgespürt und gesehen, wie du dort selber dich darstellst oder deine Ideen. Und du hast immer sehr viel lyrische Texte veröffentlicht. So empfinde ich das.
Ja. Das ist so. Also ich habe mal, das interessiert mich aber, das Schreiben. Und ich möchte eigentlich auch noch mehr schreiben, bisher nur ein Buch veröffentlicht. Es liegen 10 angefangen, die Titel zu Hause. Aber das fühlte ich mich damals einfach zu getrieben, dieses Buch Beruf als Berufung zu schreiben. Das, was so eine Art Arbeitsbuch ist für Leute, die aus meiner Sicht eben was selbstgesteuert aus sich machen wollen. Und es drängt mich dazu zum Schreiben.
Ah, alles klar. Jetzt wird es eigentlich gerade noch mal richtig spannend. Also wir könnten hier eigentlich gemeinsam eine Schreibwerkstatt aufmachen.
Das habe ich mir auch schon überlegt, ja.
Super, wir haben einen Plan. Also, liebe Zuhörerinnen, demnächst starten wir mal eine Schreibwerkstatt.
Kreatives Schreiben.
Kreatives Schreiben finde ich super. Und noch mal kurz einen Schlenker zu den eigenen Bücherthemen, die du jetzt gerade benannt hast. Also du musst uns natürlich jetzt nicht deine ganzen Ideen erzählen, aber es geht immer um Persönlichkeitsentwicklung. Ist das richtig?
Gemischt, sehr gemischt. Es geht um, das eine ist das eben, also dieser sachliche Aspekt, Sachbuch, sage ich mal, Selbsthilfebücher. Und ich brauche dann aber auch ein Ventil. Auf der anderen Seite schreibe ich auch, ich sag mal, Kurzgeschichten aus dem Leben. Okay. Frauenbegegnung zum Beispiel wäre ein Titel, der fast fertig ist.
Ich bin sehr gespannt. Ich freue mich, wenn ich es auch mal lesen darf, wenn es soweit ist.
Wenn es soweit ist, bestimmt.
Und ja, ich würde sagen, wir lassen das erstmal so stehen und wir greifen darauf zurück und ich finde es super interessant, mit dir zu sprechen. Es ging von dem kategorischen Imperativ über Persönlichkeitsentwicklung zu Humor und Lyrik und ich glaube, es ist ein sehr weites Feld, das du abdeckst. Vielen herzlichen Dank, dass wir dich kennenlernen durften. Ich freue mich auf weitere gemeinsame Themen, an denen wir arbeiten können, zum Beispiel so eine Zukunftsschreibwerkstatt.
Ja, Daniela, also ich danke dir, dass du mir die Gelegenheit gegeben hast. Es ist auch immer wichtig, sich Dinge ins Bewusstsein zu rufen. Und da ist natürlich so ein Interview wunderbar, so ein Podcast. Und wenn wir da ein paar andere mit begeistern können, freue ich mich natürlich noch mehr. Aber vielen Dank.
Sehr gerne. Ja, viel Erfolg dir weiterhin in deiner Arbeit und bis zum nächsten Mal.
Ja, danke. Gleichfalls. Tschüss.
Tschüss.